Ich habe ganz normale Menschen angesprochen, aber in dieser Menschengruppe schwirren die freien Radikalen herum, schwarz angezogen, mit der FFP2-Maske in der Tasche, die sie sich dann aufsetzen, bevor sie sich in deine Nähe bewegen.
Maximilian Tichy von Tichys Einblick ist in Gießen gewesen, hat dort eine Reportage gedreht von der Gegendemonstration gegen die Gründung der neuen Jugendorganisation der AfD.
Nein, Fänger weg.
Geht mal raus aus der
Nein. Nein, du darfst mich hier nicht verweisen.
Also, wie heißt du?
Was Maximilian du Tichy, ich bin von Tichys Einblick.
Okay, google es direkt an.
Wir haben darüber gesprochen, über seine Einschätzung, auch was er von der Aussage hält, dass es ja überwiegend friedlich gewesen sein soll in Gießen. Ich wünsche viel Spaß mit dem Gespräch. Ich habe bisher noch nicht so super viele Beiträge von dir gesehen als Außenreporter. Ist das was, was du grundsätzlich schon häufiger gemacht hast, oder ist das jetzt eine der wenigen Veranstaltungen gewesen, wo du quasi mit Kamerateam raus bist?
Es ist nicht meine erste Demonstrationsreportage. Es ist tatsächlich meine erste Demonstrationsreportage außerhalb Berlins. Das ist kein Thema, das wir bei Tichys Einblick normalerweise viel machen. Ich habe das mehrmals jetzt schon gemacht. Das war auf Bauerndemos, auch auf linken Demos, auf Gaza-Demos, direkt nach dem 7. Oktober, als die ersten Gaza, als der Krieg angefangen hat und die ersten Gaza-Demos passiert sind. Da habe ich solche Reportagen schon gemacht. Es ist aber, das wird jeder sehen, der meinen YouTube-Account durchgeht, meine erste Reportage außerhalb Berlins tatsächlich. Und ich bin überrascht, dass es diese Reportage ist, bei der es zu Gewalt kam und nicht die Reportagen in Neukölln.
Seid ihr mit dieser Einstellung schon da reingegangen? Ich habe gesehen, ihr hattet ja auch Personenschutz mit dabei, dass es dazu im Äußersten auch kommen kann. Also dessen seid ihr euch bewusst gewesen?
Also ich habe einen Personenschützer angeheuert, weil ich geglaubt habe, dass es zu Handgreiflichkeiten kommen könnte. Aber unter anderen Prämissen. Ich hatte gedacht, wenn ich spät nachts noch da bin oder spät abends, dass es dann zu einer Handgreiflichkeit kommen könnte. Ich habe gedacht, dass vielleicht höchstens zwei Leute gleichzeitig mal nach der Kamera schlagen, uns bedrängen, uns abdrängen wollen. Das ist alles schon vorgekommen. Das war immer ekelhaft alleine. Aber das sind so diese Sachen, die kann man alleine auch überstehen. Und da denkt man sich dann ja, ein Personenschützer wäre besser, weil dann könnte ich mich auf die Kamera konzentrieren. Und ich hatte auch noch einen Kameramann dabei. Ich habe sowas schon ganz alleine gemacht. Das ist dann schon ein bisschen haarig. Ein Kameramann ist auch schon immer eine Hilfe, weil dann sind es zwei Leute. Und jemand hält die Kamera logischerweise oder macht die Kameraarbeit und den Ton. Aber ich habe mir nicht vorstellen können, in keinem meiner Szenarien, das ich mir vorgestellt habe, auf das ich mich eingestellt habe, bin ich auf die Idee gekommen, dass es zu so einer Mobbildung kommt, die gewalttätig wird, und dass die Polizei war in der Nähe. Also man sieht es in manchen Schüssen, ja, da sind die Wasserwerfer im Hintergrund zu sehen. Die waren nicht direkt neben uns, aber das waren 10, 15 Meter weit weg. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass es an dieser Stelle, in dieser Demo so eskaliert.
Wenn wir kurz mal chronologisch vorgehen, so ein bisschen, wie verlief das bei euch mit der Anreise und wann seid ihr in Gießen angekommen?
Um 7 Uhr morgens schon. Wir sind um 7 Uhr morgens in Gießen angekommen, sogar mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, das war alles kein Problem. Und waren dann den ganzen Tag da unterwegs, bis es da so gegen, das war glaube ich um 1 Uhr 30, zu diesen gefilmten Szenen kam, und dann habe ich gesagt, jetzt brechen wir danach den Film, den Dreh ab.
Ich habe mir den Ronsheimer-Podcast angehört, beziehungsweise die ersten 30 Minuten, als es um seine Erfahrungen draußen so ein bisschen ging. Die restliche Viertelstunde ging es ja dann nur noch darum, hier um die Veranstaltung in der Halle. Das heißt, du bist aber selbst gar nicht in der Halle gewesen zum Film, sondern ihr habt nur draußen berichtet.
Ich war in der Halle, ich habe mich akkreditieren lassen und mein Team akkreditieren lassen als Journalisten. Das war auch alles kein Problem, sehr professionell ist das alles abgelaufen. Was auch der große Vorteil war, dass wir uns dann also an einen sicheren Ort zurückziehen konnten, also an hinter die Polizeiabsperrungen. Wir waren in der Halle, wir haben ein bisschen was von der Halle mitgebracht. Die Halle, die ist halt eine Messehalle, und da fand halt eine Parteijugendorganisationsgründung statt. Das ist aber, also ich muss ehrlich sagen, ich bin hingekommen, weil ich die Proteste dokumentieren wollte, die die, sagen wir mal, menschelnde Spannung mitgebracht haben. Das war mein journalistischer Auftrag, den ich mir gegeben habe. Wir dokumentieren hier die Gegenproteste. Wir dokumentieren auch die Gründung der Vereins, die Vereinsgründung im Grunde, und zeigen, wie es dazwischen sich anfühlt.
Und ihr habt ja auch, also das wurde ja aus den Videoclips deutlich, ihr habt auch Gespräche, also normale Gespräche durchaus führen können.
Ja. Ja, wir haben einige Gespräche geführt. Die werden wir jetzt auch bald veröffentlichen. Die viele Leute, die da waren, oder einige Leute, die da waren, mit denen ich gesprochen habe, waren ja auch ganz nette Menschen, mit denen man ja, sagen wir mal, die Frage auch stellen kann, was bringt euch heute her, warum protestiert ihr heute? Ich zeige auch am Anfang diese Jusos nicht, um irgendwen bloßzustellen, sondern nur um zu zeigen, wir sprechen mit Menschen und wir wollen eigentlich nur wissen, was sie antreibt, nach Halle zu kommen, ohne irgendeine Wertung und ohne einen Versuch, jemanden auf ein Glatteis zu führen, sondern wir gehen hin und wir wollen reden und wir wollen einfach wissen, was treibt die Menschen an.
Quasi von Beginn an meines Kanals, meiner Arbeit hier auf YouTube, unterstützt mich die Firma Hörner aus Dresden. Und mittlerweile habe ich auch unzählige der Produkte schon testen können, regelmäßig selbst zu Hause angewandt. Aber ganz wichtig, es handelt sich bei den Produkten auch um äußerst schöne Geschenke, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, falls jemand noch keine Idee hat. Die Stifte lassen sich übrigens auch gravieren. Was mich mittlerweile täglich durch meinen Alltag begleitet, ist diese wunderschöne Ledertasche, auch von Hörner, mit so vielen Taschen und Funktionen dran, dass ich sie gar nicht alle nutze. Das ein oder andere Mal auch schon mal etwas darin gesucht habe. Aber ich muss sagen, dass ich konnte es mir nie vorstellen, quasi sowas wie eine Handtasche ist es ja nicht richtig. Aber ja, mit dieser Tasche bestreite ich mehr oder weniger meinen Alltag. Dazu gibt es dann auch solche schönen Schreibmappen. Kriegt man ein Tablet rein, kriegt man auch einen kleinen Laptop rein. Oder eben auch Hörner, Kugelschreiber, Füllfederhalter, Füller oder Tintenroller. Auch meine Geldbörse habe ich von Hörner mittlerweile. Ich warte nur noch auf den Zeitpunkt, dass sie irgendwann vielleicht auch Krawatten und Hemden rausbringen. Dann bin ich eine wandelnde Litfaßsäule für das Unternehmen. Mit dem Code Morgensterne erhaltet ihr 10% auf eure erste Bestellung. Und über den Affiliate-Link unten in der Beschreibung erhalte ich eine Provision, wenn ihr darauf klickt und dann eine Bestellung abgibt. Ein tolles Weihnachtsgeschenk. Als kleine Besonderheit kann man dann auch den Namen desjenigen oder ein Datum oder irgendwas anderes dort eingravieren lassen. Zum einen erhaltet ihr wirklich tolle Schreibwaren und zum anderen unterstützt ihr damit meine Arbeit. Zurück zum Video. Jetzt ist es ja, und das kann man ja durchaus ein bisschen vergleichen, sowohl bei euch als auch bei Ronsheimer dazu gekommen, dass von extern, also jemand dann mit Megafon oder Mikrofon, Lautsprecher, wie auch immer, quasi direkt dazu aufgerufen hat, eure Arbeit zu erschweren oder vielleicht sogar gänzlich zu verhindern, was er ja dann völlig schockiert irgendwie zur Kenntnis genommen hat, Pressefreiheit, er ist ja gar kein Nazi, hat sich ja gegen die ganzen Vorwürfe, wo ich so ein bisschen schmunzeln musste, weil ich dann dachte, okay, jetzt weiß er mal, wie es allen anderen geht, die sich das ständig anhören müssen. Und das ist ja kein Einzelfall, da gibt es ja genügend Beiträge. Aber das heißt, auch bis zu dem Zeitpunkt seid ihr da vielleicht auch ein Stück weit inkognito, ohne Probleme durchgekommen und absprechen können, bis zu dem Zeitpunkt, als man aufgefordert hat, eure Arbeit zu behindern.
Naja, da gibt es zwei solche Momente. Der erste Moment ist bei der DGB-Demo gewesen. Es gibt zwei Brücken. Die eine ist die Adenauer Brücke, wo der Vorfall vorkam, und die andere ist Rathenauer Straße, meine ich, wo die DGB-Demo war. Und da wurden wir das erste Mal geoutet und auch mit etwas, das mir so in der Form noch nicht vorgekommen ist, verklausuliert freigegeben. Also, dass Ordner Gespräche unterbrechen wollen, jeden, den man anspricht, versuchen zu sagen, red bloß nicht mit dem, das ist ein blöder Nazi. Das ist eine schlechte und eine kritikwürdige Methode, die sich schon lange durchgesetzt hat. Das gibt es jetzt schon länger. Das ist mir auch schon mehrmals passiert. Das ist jedem passiert, der auf solche Demonstrationen und solche Veranstaltungen geht. Wenn der Herr Ronsheimer das noch nie vorher erlebt hat, dann liegt es daran, weil er das hier in Berlin noch nie gemacht hat. Aber was noch nie vorgekommen ist vorher, ist, dass die Demo-Leitung sich auf eine Bühne gestellt hat und gesagt hat, meldet diese Personen den Ordnern und wir klären das. Ich habe das unterschätzt. Ich dachte, wir klären das bedeutet, da kommt jemand und versucht uns die Demo zu verweisen, was die vorher schon versucht hatten, was nicht, könnt ihr gerne machen, aber nur ein Verweis einer Polizei ist für mich bindend. Ja, wie man dann später gesehen hat, weil wir aus der DGB-Demo verfolgt wurden und der Herr mit Gesicht, der auch identifiziert wurde mittlerweile.
Der Autohändler, genau.
Der Autohändler, der mehrmals nach uns geschlagen hat, mehrmals, der ist uns von der DGB-Demo gefolgt. Und da sieht man den direkten Zusammenhang. Du wirst zum Abschuss quasi freigegeben. Weil was bedeutet das denn, wenn du eine Gruppe von Menschen hast, eine Menge, und du sagst, da steht einer, da steht einer. Und der hat eine Eigenschaft, die wir alle wissen, dass die böse ist. Und ich kläre das, wenn ihr den seht. Was bedeutet das denn ganz konkret?
Naja, also in dem Zusammenhang geht es natürlich darum, das höchstwahrscheinlich auch mit körperlicher Gewalt zu unterbinden. Also mit dem Mittel, was halt dann notwendig ist, was erscheint, ne?
Und danach an der Adenauer-Demo, wo es dann, also an der Adenauer-Brücke, am Brückenkopf der Adenauer, da ist noch ein Demowagen gewesen, wo dann ganz offen gesagt wurde, das haben wir dann nicht mehr filmen können, weil wir es nicht realisiert haben, bis es vorbei war, diese Stelle, wo dann ganz offen gesagt wurde, die Leute müssen von der Demo runter, die müssen da weggetrieben werden, jagen, haben sie vielleicht nicht gesagt, aber der Duktus war schon da, diese Form von Duktus. Und die Leute nehmen das ja auch als Aufforderung wahr. Dann kommen diese Nazi-Rausrufe und wissen Sie, ein Nazi, das ist in unserem Alltagsgebrauch ein Wort, das wir mit dem Schlimmsten aller Menschen verbinden, was ja auch stimmt. Und dadurch, dass wir jemanden als Nazi bezeichnen, das ist wie wenn ich sage, das da ist ein tollwütiger Hund.
Ja, für mich ist das vergleichbar mit das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, ist sowas wie ein Kinderschänder, ja. Also jemand, der von der Gesellschaft anerkannt, ja, also vollkommen einstimmig, nicht dazugehört. Ein Aussätziger, und es ist gerechtfertigt, demjenigen etwas anzutun.
Genau. Er ist ein, ich benutze dieses Bild gerade viel, ein tollwütiger Hund, weil ein tollwütiger Hund ist kein Tier, für das wir Empathie haben. Ein tollwütiger Hund ist kein Tier, für das die meisten Menschen sagen würden, dieses Tier hat Tierschutz verdient, sondern ein tollwütiger Hund ist ein Tier, das totgeschlagen wird. Und da wird man bejubelt für, dass man seine Mitbürger beschützt hat, dass sie sich nicht mit dieser gefährlichen, tödlichen Krankheit infizieren.
Oder gekeult wird man, wenn man die Worte von Böhmermann dafür nutzen möchte.
Wenn man im öffentlich-rechtlichen Duktus bleiben möchte, gekeult, ja.
Ist euch das bewusst gewesen? Weil ich habe das auch erst später in den Aufnahmen, also wahrscheinlich wie die meisten so wahrgenommen, dass ja der Gießener Autohändler, der jetzt übrigens mittlerweile sein laut Google zumindest geschlossen hat, aber vermutlich nur, um zu verhindern, dass da weiterhin tausende Rezensionen geschrieben werden, dass er euch ja von Anfang an hinterhergelaufen ist und nicht das erste Mal mit euch in Kontakt gekommen ist, als dann diese Aufnahme entstanden ist, als er auf die Kamera geschlagen hat. War euch nicht bewusst, dass einzelne Personen euch so lange hinterhergelaufen sind?
Doch, das war mir bewusst und ich habe es unterschätzt. Also aus einer taktischen Perspektive, ja, ohne dass es aus einer taktischen Perspektive muss ich zugeben, dass ich da Fehler gemacht habe in dieser Situation. Ich habe gesehen, dass er uns gefolgt ist. Ich habe ihn sogar angesprochen, Aufzeichnungen folgen, habe ihm gefragt, ja, bist du uns jetzt hierher gefolgt? Warum? Und dann brüllt der Nazis raus und dann gehen wir weiter und dann ungefähr eine Minute, 2 Minuten später kommt diese Situation. Also erst dreimal hatte er Kontakt mit uns sozusagen. An der DGB-Demo, einige Zeit später bei diesem Gespräch mit den Jusos und dann die erste Faust und dann die zweite Faust später nochmal auf die Kamera. Wobei nicht alle Faustschläge, die er gegen den Kameramann hat, auf der Kamera sind. Das darf man sich ja nicht vorstellen, dass in der Situation, egal wie gut der Kameramann ist, darin ist, die Situation aufzuzeichnen, zu filmen, da hat man dann andere Prioritäten.
Ja, in einer Szene ist noch zu sehen, wie, und ich meine, das also scheint der Personenschützer zu sein, auch einen guten Treffer landet und erst ab dem Zeitpunkt einige von den Verfolgern das Ganze quasi abbrechen. Habt ihr da irgendwie eine Strategie gehabt, zu sagen, okay, entweder wir ziehen uns zurück, wenn es losgeht, oder wurde das vorher nicht so besprochen?
Wir hatten keine konkrete Strategie erarbeitet. Wie gesagt, ich habe mir nicht vorstellen können, dass auf einer deutschen Demonstration, vor allen Dingen dieser Demonstration, diese Form von Aggressivität eines Mobs auftritt, der auf dich einprügelt. Ja, der Personenschützer ist reingegangen. Und dafür bin ich ihm dankbar. Und das war meiner Meinung nach die richtige Entscheidung. Ich bin sehr dankbar, dass wir einen Personenschützer hatten, der die richtige Menge an kontrollierter Aggression und Deeskalation hatte. Man sieht auf dem Video immer wieder, dass er auch Schläge einsteckt und nicht zurückschlägt, sondern einfach Platz schafft. Weil die Priorität für uns war, in diesem Moment wegzukommen. Aber um sich Platz zu schaffen, um wegzukommen, brauchen sie Platz zum Atmen. Unter Schlägen können sie sich nicht zurückziehen. Man muss sich Platz machen. Und das hat der Personenschützer für uns geleistet. Und wir wurden trotzdem weiter angegriffen, weil ein Mann kann nicht 10 Leute aufhalten oder 12 oder 15. Es war ja ein ganzer Mob und nicht aus allen Seiten. Und wir haben also, es ist dann, die Situation ist dann eine Scharmützelsituation. Sie haben eine Gruppe, die sich zurückzieht und eine Gruppe, die folgt, die ein bisschen größer ist, die umfasst und irgendwo hintreibt. Und dann gibt es immer wieder diese Zusammenstöße, richtig. Wenn sich mal wieder einer aus der Gruppe rauslöst und nach vorne kommt. Und man sieht ja auch in den Videos, dass der Personenschützer sich zwischen uns postiert hat, um den Abstand zwischen uns, vor allen Dingen unserem Kameramann, der die Hände voll hatte, zu vergrößern, und wir uns dann gezielt zurückziehen und dann quasi einen Bogen beschrieben haben, weil wir vor dem Brückenkopf der Adenauerbrücke waren, wo man also geradeaus hätte laufen müssen, aber das wäre durch die Gruppe gewesen, dann nach hinten weg, und dann hatte ich das Gefühl, jetzt wird's gefährlich, weil jetzt kommen wir weg, werden wir weggetrieben von der Polizei und dann einen großen Bogen beschrieben haben zur Brücke zurück, wo uns die Polizei dann richtig retten musste.
Ja, was ja auch dann letztlich hätte so münden können wie bei dem jungen Pärchen, die eingekesselt wurden und dann von der Polizei da geschützt werden mussten in der Situation. Wie gesagt, durchaus vergleichbar mit der Ronsheimer Situation, nur dass er ja auch immer wieder betont hat, dass er keine körperliche Gewalt erlebt hat. Und was ihm besonders wichtig war, mitzuteilen, dass ja der Rest der Teilnehmer dort friedlich gewesen sei. Und das ist ein Punkt, über den habe ich nachgedacht, was ja die einzelnen Situationen gezeigt haben, und das war ja nicht dieselbe Gruppe, die immer angetroffen wurde oder die man auf Kamera hat, dass an allen möglichen Stellen überall solche Situationen entstanden sind oder nachdem aufgefordert wurde, erst möglich gemacht wurden. Aber das heißt ja, dass durchaus große gewaltbereite Teile da gewesen sind, also was für mich ganz weit weg von friedlich ist. Wie ist da eure Einschätzung gewesen?
Also man hat es vielleicht in meiner Reaktion gesehen, hast du vielleicht in meiner Reaktion gesehen, die Formulierung, es gab einzelne Schlägertrupps und der Rest war friedlich, würde ich so nicht unterschreiben. Meine Beobachtung, nachdem ich auch mit anderen Leuten gesprochen habe, mit anderen Streamern und gesehen habe, was die gestreamt haben, die Gewaltbereitschaft war in großen Teilen da. Und nein, nicht alle schlagen. Der Biedermeier schlägt nicht, aber er gibt den Leuten Raum, er gibt den Leuten Schutz, er gibt ihnen, er ermutigt sie. Er ist im Mob dabei. Wenn man meine Videos sieht, da sind große Teile an, viele Leute dabei, die sich beteiligen, die dem Mob Rückendeckung geben, unvermummt, offen, mitjubeln. Der Mob, der braucht ja eine Grundlage, der braucht ja jemanden, der ihm Schutz bietet, der ihm zujubelt und ihm sagt, das machst, was du machst, ist gut. Und das Entscheidende ist ja auch, weswegen ich die Situation auch ganz offen unterschätzt habe, ist, wir standen nicht am schwarzen Block. Mir ist ganz klar, wenn ich einen schwarzen Block habe, der in Formationen steht, 5 Mann breit und 20 Mann tief und alle vermummt und alle schwarz angezogen und alle mit der typischen Demo-Ausrüstung, die wir von diesen linksradikalen Demos kennen. Dieser Mob ist gefährlich, da rennt einer los und schmeißt eine Glasflasche auf dich und bricht dir den Kiefer. Ja? Aber das war ja nicht die Situation, in der wir waren. Wir waren ja nicht am schwarzen Block. Wir waren auch nicht in der Nähe eines grauen Blocks. Wir waren in der Demo drin zwischen Leuten, wo ich denke, der könnte in der Sparkasse sitzen oder in der Kita oder sonst was.
Um
Wir
Ronsheimer sagt,
saßen.
da wäre eine Frau gewesen, Omas gegen rechts hätte seine Großmutter sein können.
Genau. Ich habe also ich habe ganz normale Menschen angesprochen, aber in dieser Menschengruppe schwirren die freien Radikalen herum, schwarz angezogen, mit der FFP2-Maske in der Tasche, die sie sich dann aufsetzen, bevor sie sich in deine Nähe bewegen. Die fragen, ja, von welchem Medium bist du denn? Dann schauen die nach, ob das Medium okay ist, und dann, das ist der Mann mit der FFP2-Maske, der da auftaucht. Der unterbricht mein Video, ich sage ihm, ich bin Journalist, ich bin Maximilian Tichy von Tichys Einblick, ich stelle mich immer mit meinem Medium vor. Dann sagt er, okay, das google ich jetzt. Und dann hat er gegoogelt Und keine Minute später schlägt er nach der Kamera. Nein, das Gros der Demonstranten bietet Schutz und befeuert diese aggressiven Teile. Und dann kann man keine klare Trennlinie ziehen. Es gibt die Aggressiven, die Nicht-Aggressiven. Es gibt auch Menschen, die das verhindert haben. Es gibt eine Frau, die hat dann versucht zu deeskalieren. Schulhof-Deeskalation ist da ehrenwert, funktioniert aber nicht. Es gibt auch einen Mann, der uns offensichtlich verachtet hat und sich trotzdem zwischen die Gruppen gestellt hat. Lobenswert, finde ich toll, wirklich. Das waren wenige. Viele standen da und haben zugeschaut, viele haben gefilmt, viele haben gejohlt, viele haben Nazis rausgebrüllt. Und viele sind mitgelaufen mit dem Mob, der uns verfolgt hat. Also zu sagen, das waren wenige Radikale und an so vielen Stellen, wie du es gesagt hast, und ein Groß an Gemäßigten, das würde ich anders beschreiben.
Hat das für euch jetzt diese Erfahrung oder dieses Erlebnis, zieht ihr da Konsequenzen raus oder sagt ihr, nee, wir würden es beim nächsten Mal quasi genauso wieder machen, vielleicht, weiß ich nicht, mit einem zweiten Personenschützer dazu? Oder ist das, sorgt das dafür, dass ihr euch da in der Hinsicht oder du vielleicht speziell jetzt zurückziehst?
Also zu sagen, ich würde nichts anders machen, wäre natürlich leichtsinnig. Wir sind davongekommen und glücklicherweise ohne blaues Auge. Wir sind davongekommen ohne größere Verletzungen. Wir hatten am Abend gemeldet, dass es gebrochene Zähne gab. Das haben wir korrigiert und muss ich auch korrigieren. Das wurde dann später vom Zahnarzt in Warnung gegeben, spät in der Nacht. Also anders würde ich es auf jeden Fall machen. Und ich würde mich versuchen, nicht wieder in diese Situation zu bringen. Also ich werde nicht sagen, dass ich nie wieder eine Demo-Reportage mache. Hm. Ich glaube, jeder versteht, wenn ich jetzt sage, vielleicht bis Weihnachten nicht mehr. Aber ich glaube nach wie vor, Journalismus muss am Ort des Geschehens sein. Journalismus muss da sein, wo die Story ist. Und beim nächsten Mal arbeite ich anders. Aber ja. Weiter.
Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Falls ihr in Zukunft auf dem Kanal keine Videos mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr sehr gerne den Kanal abonnieren. Die Möglichkeit, meine Arbeit zu unterstützen, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Entweder über PayPal oder über Patreon. Oder ihr klickt auf den Link von Hörner. Hörner schreibt Waren aus Dresden. Über den Affiliate-Link erhalte ich ein wenig Provision. Und mit dem Code MORGENSTERN10 könnt ihr 10% auf eure erste Bestellung sparen. Ich habe mittlerweile unzählige Produkte von Hörner. Schreibwaren, die Mappe, die Tasche und so weiter. Viele, viele in meinem Freundes-, bekannten Familienkreis mit den Stiften schon beschenkt. Die kann man dort etwas eingravieren lassen. Schaut euch das gerne mal an. Ist auch ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk, falls ihr da noch keine Idee habt. Und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich sage tschüss und bis dahin macht's gut.